Kana, ein kleines Nest, ein kleines Dorf im Nirgendwo, etwa 14, 15 Kilometer nördlich von Nazareth. Vielleicht so 200 Einwohner damals, also noch ein bisschen kleiner als Sontheim-Stubental. Ja, und da findet das erste Wunder statt. Sachen gibt's. Nicht in Jerusalem, der Hauptstadt, die größte Stadt im östlichen Mittelmeerraum damals, nicht im Tempel, in der großen Öffentlichkeit, da wo das Leben brummte, wo das geistliche Leben war, sondern in einem Dorf am Rande der Welt, könnte man fast sagen. Dort findet das erste Wunder statt. Ganz ehrlich, das hätte Jesus etwas besser inszenieren können. Friedrich Merz hat es besser hingekriegt. Er ist immerhin nach Paris gereist, seine erste Amtsreise zu Emmanuel Macron. Oder Donald Trump, er nutzte die Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen. Er kommt nach Europa und wo geht er hin? Zu Viktor Orban, nach Ungarn. Erst dann kommt er nach England, Deutschland und Frankreich in der Reihenfolge. Die erste Amtsreise, der Amtsantritt, da wo man öffentlich auftritt, das ist die Gelegenheit, um ein Zeichen zu setzen. Und Jesus, was tut er? Man könnte meinen, er verpasst die Chance. Nicht Lahme, die er heilt, dass sie wieder gehen können, Blinde, dass sie wieder sehen können, Taube, die wieder hören können, Armen, denen er was zu essen gibt, Hungernde, die er sättigt. Oder eine legendäre Bergpredigt ganz am Anfang mit Tausenden von Zuhörern. Das hätte es doch sein können. Das alles kommt später. Stattdessen beginnt Jesus damit, eine Party zu retten. Eine Hochzeitsfeier, damit die nicht abrupt endet, sondern weitergeht. Er macht Wasser zu Wein. Mal ganz ehrlich, Jesus, ist das dein Ernst, mit so einem Wunder zu beginnen? Ich habe da öfter drüber gestaunt, beziehungsweise mein Unverständnis auch schon zum Ausdruck gebracht. Aber Jesus irritiert, ja, er überrascht, ja, aber er tut nichts Unüberlegtes. Das dürfen wir wissen. Das heißt also, auch hier drin besteht Sinn. Just Jesus, einfach nur Jesus, so lautet die neue Predigtreihe bis Ostern. Und ich kann euch versprechen, da gibt es einiges an Überraschungen. Wenn wir sehen, was Jesus tut, was er redet, da ist er immer für eine Überraschung gut. Und nichts davon ist dem Zufall überlassen. Seine Wunder, seine Zeichen, seine Worte haben tiefe Bedeutung. Einfach nur Jesus. Vom Anfang seines Wirkens, von dem ersten Wunder bis zum Kreuz und zur Auferstehung werden wir ihn jetzt begleiten in dieser Passionszeit. Und der Fokus ist ganz exakt auf Jesus gerichtet. Ihm gilt unsere Aufmerksamkeit. Just Jesus. Wir steigen direkt ein in dieses Wunder, in Johannes 2 nachzulesen. Da heißt es, 2 Tage später, nachdem Jesus mit ein paar Jüngern unterwegs war, wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was auch immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es in dem Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangte. Jeder von ihnen fasste ungefähr 100 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder biete doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus auf einer Hochzeit, seine Mama ist dabei, Die ersten Jünger, das waren 5, die er vorher eingesammelt hatte, also eine kleine Gruppe noch. Und Hochzeiten waren was Besonderes. Das war ein Dorfereignis. Da war wirklich richtig Party. Das ganze Dorf feierte. Das war nicht eine kleine Gruppe für sich, nicht am Nachmittag oder Abend, sondern tagelang, je nach Geldbeutel, 3 bis 7 Tage wurde richtig Gas gegeben. Und dann mittendrin, gegen Ende, geht der Wein aus. Eine Katastrophe. Wir sagen, naja gut, war ja schon recht gut gefeiert worden. 3, 4 Tage ist ja nicht schlecht. Aber das war ein No-Go. Das war eine Schande. Das war wirklich eine Katastrophe. Denn dieses Pärchen würde für immer das Pärchen sein, wo bei der Hochzeit der Wein ausging. Dorfgespräch. Und das würde sich wahrscheinlich nicht nur 5 Jahre halten, sondern Jahre später noch. Der Ruf der Familie ruiniert. Jesus rettet das Fest und er rettet es nicht nur gerade so, sondern er rettet es mit einer Fülle von Wein, 600 Liter etwa, und mit dem besten Wein, wahrscheinlich der beste Wein ever, den man je trinken konnte, der Jesuswein. Und Jesus rettet dieses Paar vor Schande. Nicht nur, dass sie gerade so aus dieser Schoße rauskommen, sondern dass man hinter über die sagt, wow, das war ein Fest, ein mega Wein und so viel, dass wir es gar nicht leer gekriegt haben. Interessant ist, dass in dem Text hier gar nicht von einem Wunder die Rede ist, sondern von einem Zeichen. Es gibt ein extra Wort für Wunder im Griechischen, ein extra Wort für Zeichen. Und hier benutzt Johannes ganz bewusst das Wort für Zeichen. Ein Zeichen weist über das, was da geschieht, hinaus. Auf eine tiefere und auf eine geistliche Bedeutung. Da ist eine tiefere Realität dahinter. Das erste Zeichen von Jesus, da wird ganz grundsätzlich die Richtung bestimmt, wo die Reise hingeht. Es ist ein Mission Statement, wie man heute sagen würde in der Wirtschaft, wohin die Reise geht. Und das gucken wir uns an. Was geschieht hier? Warum geschieht es? Und wie geschieht es? Was geschieht hier? Alles dreht sich um ein großes Hochzeitsfest. Es geht um Feiern, um Freude. Für Pietisten aus dem Schwabenland, bisschen schwer vorstellbar, oder? Dass Jesus feiert und Freude hat. Weiß ich, wer mal reingeguckt hat in der Serie Chosen, da tanzt der Jesus sogar mit den Jüngern und mit den anderen. Wir denken oft so, der Jesus stand bestimmt so am Rand und hat so zugeguckt, was die anderen machen. Nein, gar nicht. Der war voll drinnen. Er war Teil von dem Ganzen. Freude, Lebensfreude ist Freude an Gott. Und das hat er gelebt. Und er hat alles dafür getan, dass dieses Fest ein gutes Fest wird. Er hat das Fest gerettet. Er tut alles für den Erfolg dieser Party. Jesus ist der Herr des Festes, das wird daran deutlich. Eigentlich ist er nur geladener Gast, aber es ist wieder mal typisch, gell? Bei den Emmaus-Jüngern auch, da sind die unterwegs, die laden ihn ein und was macht der Jesus, als sie zu Tisch sitzen? Er nimmt ganz selbstverständlich das Brot, dankte Gott und brach es und gab es ihnen, so ähnlich wie beim Abendmahl. Der Jesus kann nicht einfach nur Gast sein, wenn er gelassen wird und das ist das Beste, dann wird er zum Herrn und er ist hier der, der die Party am Leben erhält und rettet. Und die Bibel redet immer wieder davon, dass Gott ein großes Fest vorbereitet für seine Kinder, für sein Volk. Das steht immer wieder in der Bibel, diese Einladung und dass Jesus der Gastgeber sein wird. Ich nehme euch kurz mit rein in Jesaja 25. Da ist es nämlich auch schon davon die Rede von diesem Fest. Da heißt es, und der Herr Zebaoth, das ist der Herr der Heerscharen, der gigantische, mächtige Gott des Universums, wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Wir denken mal, fettes Mahl, oh nein, nicht so viel Fett. Nein, das ist ein Zeichen für, alles ist da, Luxus pur, richtig, richtig lecker. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, um die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind, und die Decke. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schande seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott. auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ein Ausblick auf das, was kommen wird. Gott wird der Gastgeber sein von einem gigantisch herrlichen Fest. Und wir, seine Kinder, sind eingeladen bei ihm im Himmel. Das ist die Mission von Jesus. Das macht er am Anfang klar. Darauf läuft alles hin, dass wir Teilhaber sind an diesem Fest. Er macht alles möglich, dass du dabei bist. Er will dich dabei haben bei seinem großen Fest. Deswegen ist er gekommen. Immer wieder redet Jesus davon, von diesem Fest und davon, dass er der Bräutigam ist. In Lukas 14 zum Beispiel ist das Gleichnis von dem großen Festmahl, Matthäus 22 noch einmal von so einem Fest die Rede. Und das Interessante ist, dass Johannes der einzige Jünger ist, der diese Geschichte in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Ich habe mich gefragt, warum er? Na, ist mir es klar geworden. Er hat die Offenbarung geschrieben, einige Jahre vorher. Und was geschieht da? Er bekommt von Gott einen Einblick in den Himmel. Er sieht, was schon sein wird. Und wahrscheinlich hat es da bei ihm geklingelt. Und er hat eins und eins zusammengezählt und verstanden, warum das erste Fest oder das erste Zeichen oder Wunder ein Fest war. In der Offenbarung 21 sind ja ganz ähnliche Verse wie die in Jesaja 25, die ich gerade gelesen habe. Wenn ihr das hier seht, ganz ähnlich. Da heißt es, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Und dann die Jahreslosung. Habt ihr sie noch im Ohr? Und der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist das, worauf Jesus uns vorbereitet. Die Bibel beschreibt immer wieder diese Beziehung von ihm und uns mit einer Ehe. Er der Bräutigam und wir die Braut. Und hier am Anfang seines Wirkens tritt Jesus bewusst bei einer Hochzeit auf. Es ist kein Zufall, es ist ein Hinweis darauf, was kommen soll. Es ist, als wenn Johannes uns zuflüstert, der wahre Bräutigam ist hier. Merkt ihr es? Der Herr des Festes. Das Warten hat ein Ende. Der, der es möglich macht, ist da. Und hier ist die Rede vom besten Wein und von richtig viel bestem Wein. Ich habe hier extra so eine Tonne von der Hai mitgebracht. Das entspricht etwa der Größe von diesen Tonnen. Nur, dass die natürlich viel schöner waren, nicht Plastik, sondern aus Ton. Etwa 100 Liter. 6 mal 100 Liter. Wasser zu Wein. Und sagen wir mal, das war jetzt so Mitte bis Ende des Festes, das heißt noch 2 Tage etwa. 600 Liter für 2 Tage, 200 Einwohner, viele Kinder dabei. Wir reden vielleicht über 70, 80 Erwachsene. Wow, so 8 bis 10 Liter pro Nase für 2 Tage. Nicht, dass Jesus wollte, dass das alles getrunken wird. Aber es ist mal wieder typisch überschwänglich. Das ist Jesus. Er gibt mehr, als wir vertragen können. Speisung der 5.000 plus noch einige mehr, wahrscheinlich 10.000, was bleibt übrig? 12 Körbe. Speisung der 4.000, was bleibt übrig? 7 Körbe. Ständig bleibt was übrig, ein Fischfang. Der Petrus, oh nein, Hilfe, ich habe immer noch keine Fische. Ja, dann kriegt er aber ein ganzes Riesennetz, was er noch nicht mehr einholen kann. Immer dieser Überfluss bei Gott. Wir haben es vorhin gelesen, Psalm 23 oder gehört. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Oh, das duftet. Und du schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann, ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Da ist dieser gedeckte Tisch. Da ist das Fest bei ihm. Was geschieht? Jesus rettet das Fest. Warum geschieht es? Er bewahrt dieses Paar vor großer Schande. Es war wirklich eine Katastrophe. Und da kommt die Maria auch, die sieht es und spricht deswegen mit Jesus, Mayday. Mayday, sie haben keinen Wein mehr. Es geht um alles oder nichts. Interessant, Maria weiß, wo sie hingeht. Sie legt es einfach Jesus vor die Füße. Aber es ist ganz klar, du musst was machen. Es geht um unsere Freunde, vielleicht auch Verwandtschaft, wir wissen es nicht genau. Das arme Paar, sie sind ruiniert. Bitte tu was gegen die Schande. Und in einer Schamkultur ist Schande das Schlimmste, was einem passieren kann. Versagen ist eine Katastrophe. Wenn deine Ehre im Eimer ist und die deiner Familie, dann bist du niemand mehr. Da rauszukommen aus der Nummer, nicht mehr möglich. In Japan gibt es ja Harakiri als Ausweg. Ihr kennt den Begriff, Bauch aufschlitzen heißt das. Und zwar ist das die einzige Möglichkeit, ehrbar aus einer Misere, wo die Ehre ruiniert ist, rauszukommen. Entweder wenn man kurz vor der Gefangenschaft steht oder man hat richtig was vermasselt. Das ist die Art, wie dort die Ehre wiederhergestellt werden soll in Japan. Als Deutsche kennen wir das nicht so, die Schamkultur. Wir leben in einer Schuldkultur. Unsere erste Frage ist immer, wer ist schuld, dass der Bus zu spät kommt oder dass die Sache schiefgelaufen ist? Schuld ist immer die Frage, wer hat es getan? Und Scham ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Wie ist mein Ansehen? Wie stehe ich da in der Gesellschaft? Meine Identität, was denke ich über mich, was denken andere über mich? Respektieren sie mich? Und dann tun wir auch alles dafür, schwingt ja bei uns trotzdem auch mit, auch wenn wir keine Schamkultur sind. Wir möchten den Respekt, wir liefern Leistung ab, damit wir Respekt bekommen. Wir schauen auf unser Aussehen und unser Image ist uns wichtig. Und deswegen tun viele Menschen alles für ihr Image. Fitness, Ernährung, wie komme ich in sozialen Medien rüber, Arbeit, Geld, Macht, alles, um gut dazustehen, um möglichst unantastbar zu sein. Kein Makel, dass die Ehre, der Respekt da ist. Warum tun wir so viel dafür? Weil wir wissen, dass wir Defizite haben. Jeder von uns. Auch ich. Spaß. Nee, sowieso. Wir versuchen zu kaschieren, zu verdecken, zu tarnen, aufzupeppen. Wollt nur wissen, ob ihr noch da seid. Das sind so diese feigen Blätter, die wir manchmal so drüber packen, über das, wofür wir uns schämen, was eben nicht gut ist in unserem Leben. So wie Adam und Eva damals im Garten Eden, nachdem sie von der Frucht genommen hatten, obwohl sie wussten, das ist falsch. Und dann merken sie, oh Hilfe, nicht mehr in Ordnung. Und dann stellt das Feigenblatt. Wir wollen unantastbar sein. Wir wissen sehr genau, dass mit uns etwas oder auch eine ganze Menge nicht stimmt. Wir tun alles davor, dass andere es nicht merken, weil wir Angst haben vor der Schande, vor Ablehnung, vor Rufmord, vor Versagen. Soll bloß nicht rauskommen. Vor einigen Wochen hatte ich einen Film gesehen über die Festnahme von dem Adolf Eichmann. Das war ja ein Hauptorganisator damals von dem Massenmord an den Juden im Dritten Reich. Und der Mossad, der Geheimdienst Israels, hatte ihn 1960 in Buenos Aires, in Argentinien, aufgespürt, festgenommen, nachts entführt, nach Israel gebracht und vor Gericht gestellt. 1961 gab es den Prozess und er wurde tatsächlich zum Tode verurteilt. Das war der einzige oder die einzige Person, die zivilrechtlich in Israel hingerichtet wurde jemals. Ein Journalist berichtet von einer Begebenheit, da war ein Zeuge, der vorgeladen wurde und als er den Raum betritt, da bricht er zusammen. Da weint er, da schreit er, da kriegt er sich nicht mehr ein. Und hinterher fragt der Journalist ihn, was war los? Können Sie das erklären? Waren Sie von Hass überwältigt? Nein, sagt er. War das posttraumatisch, dass Sie an die Schrecken gedacht haben, die dieser Mann Ihnen zugefügt hat? Nein. Was war es dann? Und der Zeuge sagt, als ich den Raub betrat, da war mir plötzlich klar, dass Adolf Eichmann kein übermächtiger Tyrann ist, sondern ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und da bin ich auf einmal erschrocken, weil mir klar wurde, ich bin fähig, das Gleiche zu tun, was dieser Mann getan hat. Wahnsinn, oder? Ein krasser Gedanke, verstörend. Ich bin fähig, genau den gleichen Mist zu machen. Das Potenzial steckt in mir für schreckliche Schande und für schreckliche Schuld. Nicht nur, dass ich eine Party ruiniere, weil ein bisschen zu wenig Wein da ist, sondern dass ich das Leben von jemand anderem ruiniere, jemanden zu Tode fahre, eine böse Bemerkung mache, einen Reflex, irgendwas, das den anderen so tief trifft, dass ihn zerstört. Maria nimmt den Wandel wahr, sie sieht das Unheil, das sich anbahnt, aber sie sieht auch den, der den Mangel beseitigen kann, der sich dessen annehmen kann. Was tut Jesus? Er rettet das Fest. Warum rettet er das Fest? Um die Schande abzuwenden. Und wie geschieht es? Wie rettet Jesus das Fest und wendet er die Schande ab? Ist euch die Reaktion hier von Jesus auch aufgefallen? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das ist noch eine von den harmloseren Versionen. Manche Bibelübersetzungen sind da noch krasser. Was geht's dich an, Frau? Heißt es zum Beispiel bei Luther oder Weib, alte Übersetzung. Was geht das dich an, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ganz schön ruppig, oder? Aber vielleicht verstehen wir es etwas besser, wenn wir auf diesen Ausdruck gucken, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ein Ausdruck, der gerade im Johannesevangelium regelmäßig vorkommt. Zum Beispiel in Johannes 12. Immer wird deutlich, hier geht es um sein Sterben, sein Leiden. Johannes 12 zum Beispiel heißt es, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn erhöht werde, also ans Kreuz erhöht. Schande, Herrlichkeit in einem Atemzug. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus zu den Jüngern, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Oder in Johannes 7, da heißt es, da suchten die Pharisäer, ihn zu ergreifen, aber niemand konnte Hand an ihn anlegen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Seine Todesstunde war noch nicht da. Oder Johannes 13, vor der Fußwaschung, da heißt es, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater gehen würde. Hier wird deutlich, immer wenn die Rede ist von seiner Stunde, dann ist klar, hier geht es um Leiden und Sterben. Und das Interessante ist, in diesem ersten Zeichen, das Jesus tut, da klingelt es bei ihm. Da ist ihm sofort klar, hey, jetzt wird es ernst. Ich werde das Fest retten, aber es wird mich alles kosten. Mein Leben. Ich werde dafür leiden. Um die Schande von uns Menschen wegzunehmen, uns bereit zu machen und vorzubereiten für dieses Fest, kostet es Jesus sein Leben. Opfert er sich selber. Deswegen ist in der Offenbarung vom Hochzeitsfest des Lammes die Rede. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, sagt Johannes, der Täufer, zu Jesus oder über Jesus. Jesus versteht in diesem Moment, was kommt. Er hat sowas wie einen Tunnelblick. Er sieht ganz genau das Ende. Er weiß, wo die Reise hingeht. Und vielleicht ist er deswegen auch etwas schroff. Welche Frage stellt man sich, wenn man auf einer Hochzeit ist, als Pärchen, das noch nicht verheiratet ist? Wie wird wohl unsere Hochzeit sein? Wie werden wir das mal machen? Und das Gleiche überlegt Jesus über die Hochzeit von ihm mit uns. Wie werde ich das mal machen? Und er weiß ganz genau, wie er es machen wird. Es wird ihn alles kosten. Damit die anderen eine fröhliche Party haben, damit es uns gut geht und wir alles und noch mehr haben, gibt er sein Leben. Ich bin gekommen, um das Leben zu leben, das du hättest leben sollen. Das ist Jesus klar. Und weil du versagt hast, dein Leben so zu leben, wie es Gott gefällt, opfere ich mich für dich und leide deinen Tod, den du verdient hast. Deswegen das Hochzeitsfest des Lammes. Ich bezahle deine Schuld. Ich bezahle für dich. Und das deutet Jesus an, als er dieses Wunder tut mit diesen Reinigungskrügen. 6 große Krüge, gut 100 Liter, die für die Reinigung, für die rituelle Waschung gebraucht wurden. Und zwar immer, wenn man gebetet hat, hat man sich früher gewaschen. Und da ging es nicht nur um Gesicht waschen und duschen, sondern da war eine rituelle Waschung, wo man einfach sicher gegangen ist, dass man richtig sauber ist. Vor dem Tempelbesuch hat man das gemacht, vor jeder religiösen Handlung. Und auch das Geschirr wurde extra nochmal gewaschen, damit es eben koscher Essen zubereiten konnte. Man wollte rein sein vor Gott. Und das ist richtig und gut so. Aber jetzt macht Jesus eins klar, dieses Waschen mit Wasser reicht nicht, um rein zu werden. Jesus wählt die Steinkrüge aus, um zu zeigen, es geht um eine Art der Reinigung, die drüber rausgeht, über das Wasser, das Rituelle oder eben auch die Opfer von Lämmern und von Böcken. Er selbst reinigt uns von unserer Schuld. In Hebräer 9 können wir das lesen. Da heißt es, die Speisegebote, die Waschungen und Opfer aus der vorherigen Zeit waren auferlegt, bis eine bessere Ordnung eingeführt werden sollte. Als aber Christus kam, erwirkte er die Erlösung nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal. Das ist es, wie wir Teil von diesem Fest werden. Einer bezahlt den Preis, immer, immer. Entweder du bezahlst den Preis, dass du dabei sein kannst beim Fest, oder er bezahlt den Preis. Aber einer bezahlt immer. Du musst kein Harakiri mehr begehen, um deine Ehre zu retten. Jesus rettet deine Ehre, wenn du das annimmst. Er macht dich zum Ehrenmann und zur Ehrenfrau. Schuld hat immer etwas mit Schmerz zu tun. Und den nimmt Jesus hier auf sich am Kreuz. Ich weiß nicht, wer gestern Skicross gesehen hat, ich hatte leider keine Zeit, aber ich habe es nachgelesen bei Sportbild. Da war dieser deutsche Athlet beim Skicross. Es geht um die Finalrunde. Er hat die Chance, Zweiter zu werden. Die ersten zwei kommen weiter. Und in dem Moment streckt sein Kontrahent den Ellbogen raus und haut ihn mehr oder weniger um. Er hält sich gerade noch auf den Skiern, schafft es nicht. Na toll. Der andere wird disqualifiziert, aber als Dritter kommt er nicht in den Endlauf, in den Finallauf, wo es um die Medaillen geht. Der Schweizer entschuldigt sich hinterher bei ihm, aber der Schmerz ist trotzdem da über den Verlust. Es hätte eine Medaille sein können, jetzt ist er Sechster geworden, na toll. Oder jemand ruiniert deinen Ruf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst seinen Ruf, du kannst es richtig stellen und seinen Ruf dabei ruinieren und sagen, guck mal hier, der hat gelogen und so weiter und so fort. Du kannst auch die Entschuldigung vom anderen annehmen, aber der Schmerz bleibt trotzdem über dem Unrecht, das da ist. Du kannst keine Schuld vergeben, ohne selbst Schmerzen zu leiden, und so ist es auch bei Gott. In dem Moment, wo er sich entscheidet, deine Schuld zu vergeben, entscheidet er sich fürs Leiden, fürs Bezahlen und für das Leid, für die Schmerzen und die Schande. Es kostet Jesus das Leben, es kostet ihn die Ehre. Jesus stirbt nackt, gefoltert und verachtet am Kreuz. Das Kreuz war der Ort der größten Qual und der größten Schande. Das ist krass. Und er tut es gerne für dich und für mich. Das ist der Hammer. Hebräer 12, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nachdem er den Tod am Kreuz auf sich nahm und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Ich lese nochmal. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Sie konnte ihn nicht abschrecken. Wo ist unsere Freude darüber, über das, was Jesus getan hat? Kennst du den noch? Ist für mich so normal geworden so oft. Wir gehen jetzt in die Passionszeit, um uns nochmal bewusst Zeit zu nehmen, auch zu erschrecken über uns, zu erschrecken über das, was es Jesus kostet, um dankbar zu sein, um wieder zu erkennen, was wir hier genießen dürfen. Dieses Fest, zu dem er uns einlädt. Ich möchte zusammenfassen. Auf dieser Hochzeit in Kana kann man schon die Zukunft schmecken. Das, was auf alle wartet. Das Hochzeitsmahl. Der wahre Bräutigam ist da. Er bringt ein Fest, das niemals enden wird. Und dafür gibt er sein Leben. Warum? Weil du es ihm wert bist. Du, dich will er dabei haben. Wenn du denkst, Jesus, mal ganz ehrlich, ist nicht nötig, dass du das machst, dann hast du nicht begriffen, wie schlimm es um dich steht. In dir steckt Adolf Eichmann. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Einer muss bezahlen, entweder du oder er. Das Geschenk Gottes aber, das Jesus dir macht, ist ewiges Leben, weil er bezahlt. Er lädt dich zum Freudenfest. Viele Menschen wissen, dass ihnen vergeben wurde. Als Christen wissen wir das, im Kopf auf jeden Fall, und trotzdem fühlen wir uns oft nackt und entblößt. Und wir tun alles, um diese vermeintliche Nacktheit immer noch zu kaschieren, mit irgendwelchen Feigenblättern, mit Leistung, mit einem guten christlichen Image, mit Liebsein. Wir wollen unser Gewissen beruhigen. Aber das ist nicht nötig und es ist auch dumm. Und es ist auch Jesus gegenüber nicht fair, weil er alles gegeben hat, was wir brauchen. Ein neues Gewand. Er hat uns neu eingekleidet und wir tun so, als wenn wir nackt wären. Jesus sagt zu dir heute, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, Ich habe dich freigesprochen. Ich liebe dich. Du bist mein Kind. Genieß es einfach. Ich schenke dir ein neues Image. Vergiss alles andere. Ist total unnötig. Du hast ein neues Image. Kind Gottes. Ich habe dich neu eingekleidet. Lass dir an dieser meiner Gnade genügen. Das ist interessant, einige Wochen später, vielleicht auch nur ein paar Tage später, das wird nämlich direkt in Lukas 4 berichtet, ist Jesus in der Synagoge in Nazareth. Und da liest er einen Text vor aus Jesaja 61. Und da geht es genau darum. Da heißt es: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen. Denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten und allen Freude bringen, die traurig sind. Statt Asche gebe ich ihnen Schmuck, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes, dass sie nicht mehr verzweifelt sind, sondern Jubellieder singen. Das Warten hat ein Ende. Just Jesus. Wir wollen jetzt das Lied singen, Majesty. Majestät. Und wir möchten auf Jesus schauen, über ihn staunen und mal den ganzen Dank, die ganze Erleichterung, die wir spüren, da reinpacken. Und ihm sagen, wow, wir sind so stolz auf dich. Danke, Jesus.